Höchste Zeit für Nächstenliebe. Meint ihr nicht? Also ich lese das jetzt überall. Seit Wochen. Wenn ich durch die Stadt fahre und durch das Land fahre. Höchste Zeit für Nächstenliebe. Wurde doch Zeit, dass jemand das endlich mal benennt, was so wichtig und wesentlich ist, oder? Ich möchte aber an der Stelle daran erinnern, dass Nächstenliebe ja nicht eine Erfindung der Wahlpropaganda oder einer Partei ist. Und dass Christen Nächstenliebe nicht einer Partei überlassen sollten, die diesen Begriff für Propaganda missbraucht. Nächstenliebe hat ja eine viel längere Geschichte als das Jahr 2013 oder seitdem es eine bestimmte Partei gibt. Wenn ich zurückschaue in die biblische Geschichte, im Buch Levitikus zum Beispiel, so etwas mehr als 3000 Jahre, so ein Grundsatz, da heißt es, der Ausländer, der bei euch lebt, soll für euch sein wie ein Einheimischer und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Da kommt das vor, Nächstenliebe. Lieben wie dich selbst, ganz konkret an ein Beispiel geknüpft. Und vor 2000 Jahren, zur Zeit Jesu, war das ja auch so. Da gab es die Frage, wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn mein Nächster? Die Geschichte dazu haben wir gerade vorgelesen, gehört. Bekannt unter dem Begriff der barmherzige Samariter. Wer ist denn mein Nächster? Die Frage stellt ja jemand in dieser Geschichte, der sich selbst rechtfertigen wollte. Der eigentlich durch diese Frage zeigen wollte, ich habe schon eh alles richtig gemacht. Ich bin religiös und politisch korrekt. Ich habe mich so verhalten, wie man sich verhält, auch immer so gehandelt. Insofern, was betrifft es mich, wer ist denn mein Nächster, ist doch eh klar. Dieser Mensch meinte, das biblische Gebot dieser dreifachen Liebe gegenüber Gott, dem Nächsten und sich selbst erfüllt zu haben. Aber mir fällt auf, statt zu fragen, was muss ich tun, um so zu lieben, Gott, den Nächsten und sich selbst, fragt er, wer ist mein Nächster? Und ich halte das Ganze für eine Ausflucht, eine Ausrede. Weiß er es wirklich nicht, wer sein Nächster ist? Oder liegt der Gedanke an einen Menschen, der Nächste sein könnte, jenseits seiner Vorstellung? Warum fragt er eigentlich nicht, was muss ich tun, um so zu lieben, sondern wer ist denn mein Nächster? Weil er sich darauf rausredet und sein Begriff vom Nächsten extrem eng ist. Wer ist denn mein Nächster? Für eine bestimmte Partei ist jetzt höchste Zeit für Nächstenliebe. Würde man die führenden Politiker dieser Partei fragen, wer ist denn mein Nächster, wäre die Antwort klar. Und das wird auch plakatiert. Für mich heißt es, sind das unsere Österreicher. Ich nehme das natürlich als Deutscher wahr, der hier lebt, Einwohner dieses Landes ist und dieses Land kennen, schätzen und lieben gelernt hat. Ich bin hier zu Hause. Und so ein Satz trifft nicht nur jeden Ausländer in diesem Land, sondern trifft mich auch als Christ und als Theologen. Wer so etwas äußert, muss ich ihm unschuldiges Unwissen unterstellen? Oder ist das ironisch gemeint? Oder ist das zynisch gemeint? Ist das Ignoranz? Es handelt sich bei dieser Antwort ja um einen Missbrauch biblischer Ethik. Ein Missbrauch jüdisch-christlicher Grundsätze. Ein Missbrauch der Worte Jesu. Und ein Missbrauch eines zentralen Gedankens religiöser Tradition in diesem Land. Dagegen muss man sich wehren. Die bewusste politische Umdeutung von Nächstenliebe ist nach meiner Meinung eine plumpe Fälschung dieses Begriffs. Eine plumpe und dumme, fahrlässige Fälschung. Denn das Original zum Thema Nächstenliebe finden wir woanders. Nicht auf den Plakaten, sondern in der Bibel. Da ist es eine wirklich politisch herausfordernde Deutung, wenn Lukas erzählt, was er über den barmherzigen Samariter dort schreibt, was Jesus Menschen vor Augen stellt. Eine der großen Erzählungen der Bibel. Lukas 10, nochmal zum Nachlesen. Die Antwort auf die Frage, wer ist denn mein Nächster, die findet sich nicht auf Wahlplakaten. Die Antwort auf die Frage, wer ist denn mein Nächster, findet sich an äußerst gefährlicher Stelle. An der Wegstrecke zwischen Jericho und Jerusalem. Erinnern wir uns, Jericho, Jerusalem, eine extrem gefährliche Wegstrecke. 27 Kilometer Weg durch Wüste und Gebirge. 1000 Höhenmeter sind zu überwinden auf dieser Strecke. Diese Strecke ist verrufen damals, lebensgefährlich. Da reist man nicht so ganz unbeschwert. Eine gefährliche Wegstrecke. Und hier wird einer überfallen. Und Überfälle gehören an dieser Wegstrecke zur Tagesordnung. Hier wird einer überfallen, zusammengeschlagen und ausgeraubt. Und schwer verletzt liegt er am Straßenrand. Wie dieser Mann heißt, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht aus der Erzählung, welche Religion er hatte. Wir wissen nichts über seine Hautfarbe. Wir wissen nichts über seine Nationalität. Wir wissen auch nicht, welche politische Partei er wählt. Das bleibt völlig unbekannt. Es ist einfach ein Mensch. Und dann kommt ein Mann, der wird etwas näher beschrieben als Priester, daran vorbei. Da weiß man, der hat eine bestimmte religiöse Haltung. Der kennt seine Bibel. Der geht vorbei. Unterlassene Hilfeleistung. Und wieder kommt ein Mann am Schwerverletzten vorbei. Auch hier wissen wir, Levit, der hat bestimmte administrative und praktische Aufgaben im religiösen Bereich zu tun. Auch er geht weiter. Unterlassene Hilfeleistung. Und ein dritter Mensch kommt an dieser Stelle vorbei. Welcher politischen Partei er anhängt, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dadurch, dass er als Samariter beschrieben wird, dass er eine bestimmte Art der Religion hatte und auch eine nationale Identität, die nicht kompatibel war mit dem Judentum. Was Samaritaner glaubten, war Juden höchst zweifelhaft, denn Samaritaner hatten ihr eigenes Heiligtum und hatten ihr eigenes Gottesverständnis und hatten eine sehr eingeschränkte heilige Schrift. Und trotzdem waren sie mit den Juden verwandt und hatten gemeinsame Wurzeln. Auch die Nationalität Samaritaner, das war eher ein Schimpfwort zur damaligen Zeit. Dieser Mann aus Samarien hat andere Formen des Glaubens, hat ein anderes Heiligtum, um Gott zu verehren, und eine andere Nationalität. Er ist ein Fremder und ein Ausländer. Aber dieser Mann, der hilft dem Schwerverletzten. Er leistet Hilfe, er richtet auf und zahlt auch noch drauf. Und er geht als barmherziger Samariter in die Geschichte ein, als das Beispiel für Nächstenliebe der Weltgeschichte. Das prägt ja bis heute. Die Samaritaner oder die Samariter kommen ja auch im öffentlichen Leben als Helfer vor. Und dieses Bild vom barmherzigen Samariter prägt ja bis heute die religiöse und auch politische Ethik, wenn sie nicht missbraucht wird. Warum haben eigentlich die ersten beiden Männer nicht geholfen? Warum haben sie sich der unterlassenen Hilfeleistung strafbar gemacht? Man könnte sagen, es war Pflichtbewusstsein. Sie hatten es eilig, dort schnell vorbeizukommen. Sie hatten ja eine religiöse Aufgabe wahrzunehmen. Sie hatten wahrscheinlich Termindruck oder sie waren auch gleichgültig. An dieser Strecke kommt das eben vor, das passiert, dass da einer am Straßenrand liegt. Man möchte da lieber nicht so genau hinschauen. Ist kein schöner Anblick. Und vielleicht haben sie sich gefragt, wenn ich hier anhalte und dem Überfallenen helfe, was kann mir alles passieren? Martin Luther King hat diese Frage übrigens mal in einer Predigt formuliert. Wenn ich hier anhalte und dem Überfallenen helfe, was kann mir alles passieren? Und warum hat der dritte Mann, dieser barmherzige Samariter, geholfen? Er hat ja immerhin ganz menschlich gehandelt, von Mensch zu Mensch. Er hat also als Geschöpf Gottes im anderen ein Geschöpf Gottes gesehen. Aber er hat sich wahrscheinlich auch die Frage gestellt, wenn ich hier nicht anhalte und dem Überfallenen helfe, was wird dann mit ihm passieren? Mit dem Überfallenen. Wenn ich hier nicht anhalte und dem Überfallenen helfe, was wird dann mit ihm passieren? Ich glaube, das ist wahrhaft menschliche Größe und echte Nächstenliebe. Deswegen erzählt Jesus das auch so plakativ. Da ist ein altruistisches Verhalten zu sehen. Das heißt, da handelt jemand uneigennützig, selbstlos, rücksichtsvoll. Das Gegenteil vom Egoismus, der nur auf sich selber schaut, die eigene Kultur, Nationalität, den eigenen Vorteil. Das, was der barmherzige Samariter da ausübt, ist prosoziales Verhalten. Das, was manche mit dem Begriff Nächstenliebe machen, ist asozial. Schauen wir uns noch ein Zitat an. John Donne, ein englischer Schriftsteller und der bedeutendste metaphysische Dichter seiner Zeit im 17. Jahrhundert. Metaphysische Dichter heißt, das heißt, der konnte gut Gleichnisse erzählen. Aus der religiösen Welt, aus der politischen Welt und Dinge veranschaulichen. Und der malt dieses Bild. Er sagt, no man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Das heißt auf Deutsch, kein Mensch ist eine völlig auf sich gestellte Insel. Jeder Mensch ist ein Teil des Kontinents, ein Teil des Ganzen. Wer ist denn mein Nächster? Mit seiner Antwort auf die Frage durch den barmherzigen Samariter weitet ja Jesus den engen Blick mancher Menschen. Jesus öffnet den Blick über das Inseldenken hinaus. Jesus macht einen Schritt über jeden Isolationismus hinaus. Und Jesus nimmt uns hinein in einen Blick einer Weite, die den anderen sieht und auch sehen will und genau hinschaut. Als Baptistengemeinde Mollertgasse haben wir auch unsere geschichtliche Tradition und heute auch ein Nachbarschaftsfest. Wir sind ein Ort, an dem Menschen einander begegnen, sich als Nächste begegnen, wo Menschen Gott begegnen, wo wir uns den Blick weiten lassen füreinander. Das Gemeindehaus steht ja seit 1924 und es steht ja nicht allein, sondern wir haben Nachbarn ringsum. Wir sind Teil des Ganzen im 6. Bezirk. Wir haben Netzwerke, Beziehungen. Wir sind durchaus bedeutend hier im Stadtteil. Und als erste Freikirche Österreichs haben wir jetzt auch die staatliche Anerkennung als Kirche. Ein historisches Ereignis. Aber die Frage, wer ist denn mein Nächster, hat sich in der Geschichte dieser Gemeinde immer gestellt, seit 1869. Das im Dritten Reich war, wo man im anderen den Nächsten entdeckt hat, den man schützen muss. Und die Herausforderungen sind heute nicht viel anders geworden. Die Nächsten sind immer noch da. Und wir sind auch die Nächsten für sie. Wer ist denn mein Nächster? Die Antwort, glaube ich, liegt in dem Menschen, der mit uns hier am Ort lebt. Nachbarn, Anwohner, so der Kontext der Gemeinde, könnte man sagen, wo Gäste zu Freunden werden und Freunde in dieser Gemeinde ein geistliches Zuhause finden. Aber eins muss man ja auch sagen, es gibt Menschen, die anders sind. Für manche ist das ein Hauptproblem des gemeinsamen Lebens. Menschen, die anders sind, die sind ja nicht wie ich. Die denken anders, die bewegen sich anders, die haben andere Meinungen, die glauben anders. Die kommen aus einer anderen Kultur, sprechen eine andere Sprache, gehören vielleicht einer anderen sozialen Schicht an, haben einen anderen familiären Stand als ich. Und doch staune ich mal wieder darüber, was in dieser Gemeinde möglich ist, dass wir eine Einheit in Vielfalt sind durch Jesus Christus, dass wir hier das leben können, was Jesus uns vorgibt. Aber es gibt ja Menschen, die anders sind. Und Vorurteile und Meinungen über andere sind ja unausrottbar. Andererseits, wenn Frieden herrschen soll in einer Gesellschaft, auch in einer politischen Gesellschaft, müssen wir den eigenen Urteilen kritisch gegenüberstehen und Fremde respektieren. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum rum. Dass man sich abgewöhnt, auch in dieser Gesellschaft, Menschen auszusortieren, zu etikettieren, zu diffamieren. Paul Schütz, ein deutscher Theologe, hat mal gesagt, Nächstenliebe verweigert sich gegen Bewusstseinsverschluss durch Parolen und gegen Verstockung durch unsere Sprache. Starke Bilder, die er da verwendet. Wir merken ja bei Parolen, wenn man sie oft genug hört, weil sie oft genug wiederholt werden, glaubt man sie eines Tages und hinterfragt die nicht mehr. Das heißt, das Bewusstsein ist an dieser Stelle verschlossen für etwas anderes. Oder auch Verstockung durch Sprache. Welche Begriffe verwenden wir? Wofür? Was steckt hinter einem Wort? Ich glaube, dass biblische Ethik, so wie sie uns hier begegnet, im Neuen Testament und auch im Alten Testament schon provoziert. Provoziert dazu, jeden Menschen und die Welt mit offenen, menschlichen und universalem Blick zu sehen. Deswegen auch ein Fest für alle. Natürlich haben nur die unmittelbaren Anlieger rund um unser Gemeindehaus diese Einladung in den Postkasten bekommen, in den Hausflur. Aber die Plakate waren darüber hinaus zu sehen. Schauen wir weiter. Die Frage, wer ist denn mein Nächster, hat ja eine Nachgeschichte zur Folge. Und Jesus erzählt ja vom barmherzigen Samariter als eine Art Nachgeschichte auf die Frage. Aber ich glaube, wenn ich da recht das verstehe, hat die Geschichte auch eine Vorgeschichte. Und die Frage nach dem Nächsten hat auch eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte liegt wenige Verse vor dem Gleichnis, vor der Erzählung vom barmherzigen Samariter, in dieser Aussage. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Willen. Und liebe deinen Nächsten wie sich selbst. Wenn ich das richtig verstehe, was Jesus da sagt, Und was auch dieser Mensch, der den Jesus fragt, wer ist denn mein Nächster, auch weiß. Das kann er alles richtig aufsagen. Dann kann Nächstenliebe nicht instrumentalisiert werden für politische oder auch narzisstische Zwecke. Nächstenliebe darf und kann nicht missbraucht werden, wenn man sich wirklich auskennt. Der Nächstenliebe hat ja einen tieferen Grund, einen Grund in biblischen Aussagen. Und diese sind wesentlich begründet in der Liebe Gottes zu uns und unserer Liebe zu Gott. Und das in ganz umfassender Weise. Die Liebe zu Gott wird ja ausführlichst beschrieben hier, wo das ganze Herz, also das Innerste meines Wesens beteiligt ist, wo meine Seele beteiligt ist, das, was mich erfreut oder niederdrückt, meine ganze Kraft, die Dynamik meines Lebens beteiligt ist und mein Wille, das heißt, ich kann Entscheidungen treffen. Ohne diese Grundlage wird Nächstenliebe missbraucht oder pervertiert. Und ich habe Angst, ich habe eine echte Sorge in diesem Jahr, dass der Begriff Nächstenliebe verbrannt wird. Es gibt ja sogenannte verbrannte Begriffe. Wenn man ein Wort immer wieder mit einer bestimmten Deutung füllt, ist es eines Tages unmöglich, dieses Wort angemessen zu benutzen. Und dagegen möchte ich mich wehren. Ich glaube, dagegen können wir Christen uns auch wehren, dass wir diesen Begriff nicht anderen überlassen, die ihn pervertieren. Das dürfen wir nicht zulassen. Ich bin froh, dass wir uns als christliche Kirche in diesem Land auch einig sind. Ich spreche hier nicht alleine. Erst die Liebe zu Gott, eine gepflegte Beziehung mit ihm, die gestattet es und die lässt es auch zu, angemessen über Nächstenliebe zu reden. Wenn diese Grundlage fehlt, wird Nächstenliebe missbraucht. Und dabei ist ja gleichzeitig ganz viel Raum auch für uns selber da. Das freut mich nämlich, dass Jesus das nicht vergisst und auch die Bibel das nicht vergisst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, wenn ich lerne, mich selbst zu lieben, als Mensch, dann kann ich auch einem anderen Menschen als Mensch begegnen und weiß mich auch in dieser Liebe Gottes gut von allen Seiten umfangen. Von jüdischer Seite habe ich noch ein Zitat mitgebracht. Benno Jakob, deutscher Rabbiner, der hat mal Folgendes gesagt in seinem Kommentar zum Buch Exodus, also zum zweiten Buch Mose. Er sagt, der Nächste ist jeder Mensch, mit dem ich in nähere Beziehung getreten bin oder treten will oder treten soll. Der Nächste ist nicht jeder Mensch, aber jeder kann es werden. Der Nächste ist nicht jeder Mensch, aber jeder kann es werden. Ich glaube, da gibt es dieses Dreieck der biblischen Ethik. Ich habe deswegen das Symbol auch schon verwandt. Ja, das hat drei Dimensionen. Das hat jeder so bei sich. Wer zwei Hände hat, der kann das mit seinen Händen machen. Ja, das heißt, wir haben einerseits die Liebe zu Gott, wo alle Finger nach oben zeigen, zu Gott dem Herrn. Wir haben in der einen Ecke den Nächsten, dem wir Hand geben können, in der anderen Ecke uns selbst. Ja, das haben wir immer dabei. Ganz praktisches Symbol. Das ist also ein Schlüsselbegriff. Nächstenliebe befreit von Ausgrenzung, verhindert Hetz und befreit zum Miteinander. Nächstenliebe sucht Beziehungen, statt sie zu vermeiden oder ihnen ängstlich auszuweichen. Andererseits ist Nächstenliebe ganz schön viel Arbeit. Aber ich glaube, es ist eine Arbeit, die sich lohnt. Und für mich spannend immer wieder auch im Umfeld dieser Gemeinde und auch dieses Platzes. Wer ist denn der Mensch, mit dem ich in nähere Beziehung treten will oder treten soll? Oder für wen werde ich eigentlich der Nächste? Das habe ich ja auch schon erlebt, dass Leute mich als Nächsten wahrgenommen haben. Da gibt's einiges zu entdecken hier im Umfeld der Gemeinde und im 6. Bezirk. Und ganz zum Schluss bleibt mein Wunsch, dass bei aller Diskussion, auch bei dem Missbrauch von Nächstenliebe, das stehen bleibt, was wesentlich ist. Und zwar eine von der Bibel her gesetzte gute Herausforderung für die Gemeinde, für die Nachbarschaft, für uns selbst, dass wir Nächstenliebe gestalten und leben und als Fremde miteinander vertraut werden. Dass wir miteinander dieses Dreieck der Liebe entdecken, der Liebe zu Gott, das auch pflegen und darüber staunen, dass man Gott lieben kann, weil wir damit seine Liebe zu uns erwidern können. Dass es Menschen gibt um uns herum, dass ich nicht allein auf dieser Welt bin. Es wäre furchtbar. Gut, dass es Nächste gibt. Und zu mir selbst, dass ich lernen kann, auch mich selbst zu lieben. Auch wenn es Seiten in mir gibt, die mir überhaupt nicht gefallen. Und Jesus macht das ja vor und setzt mit dem barmherzigen Samariter ein tolles Vorbild, mit dem wir heute leben können. Denn so wird der Nächste wirklich zum Nächsten. Und so wird Gott auch das Miteinander in dieser Gemeinde und in der Nachbarschaft mit den Freunden, mit den Gästen, mit den Mitgliedern stärken. Und ich glaube, dass Gott uns dafür auch segnen wird. Amen.